Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich.
Ja, was ein Privileg, jetzt hier so stehen zu dürfen, predigen zu dürfen. David, vielen, vielen Dank für diese herzliche Begrüßung. Ja, wie David sagt, ich bin Peter. Bin seit knapp 10 Jahren, noch ein paar Tage, mit meiner Traumfrau verheiratet, seit einem Jahr leben wir im wunderschönen Paderborn und jetzt fragt ihr euch, was mache ich in Bielefeld, ne? Das ist so ein bisschen mein Cousin Schuld, der Waldi, vielleicht kennt ihr den, das ist dieser gut aussehende Kerl mit den langen Haaren, der ab und zu hier rumspringt, der geht schon länger hier hin und hat gesagt, wenn ihr hier hinzieht, ja, eigentlich müsst ihr hier in die Gemeinde kommen, das ist so cool und wir haben gedacht, okay, wenn wir in eine neue Stadt ziehen, dann brauchen wir irgendwas, wo wir uns zu Hause fühlen und boah, der erste Gottesdienst hier und wir waren zu Hause. Wir wussten, das ist es so, ne? Und wir lieben Ecclesia und Teil davon sein zu dürfen. Und deswegen ist es so eine Ehre für mich, jetzt hier stehen zu dürfen und predigen zu dürfen. Und die Predigt habe ich genannt, alles getan. Und in meinem Leben habe ich irgendwie ganz, ganz früh schon gelernt, ich komme auch mit viel weniger durch. Ja? Ich weiß nicht, wie viele von euch kennen das Pareto-Prinzip? Sagt das einigen was? Ja, so ein paar. Es gab mal so einen italienischen Mathematiker, der hat festgestellt, dass in dieser Welt ganz, ganz viele Sachen so funktionieren, dass zum Beispiel bei einer Arbeit, die ich mache, ja, ich mit 10-20% Aufwand 80-90% Erfolg erreiche. Ja, und diese restlichen 10-20%, um das Produkt, was ich baue oder so zu perfektionieren, braucht meistens 80-90% Aufwand. Ja, oder ein anderer Bereich ist zum Beispiel Reichtum. 10-20% der Menschen auf der Welt besitzen 80-90% vom ganzen Besitz. Ja? Also das ist irgendwie so ein Prinzip, was in ganz, ganz vielen Bereichen dieser Welt so gilt. Das hat dieser Herr Pareto erkannt. Und ich habe das auch erkannt, so ohne das zu wissen. Ich habe gemerkt, wenn ich für Klassenarbeit nur so ein bisschen übe, reicht das. Ja? Und ich bin ganz, ganz lange damit durchgekommen. So mein Glück war immer, ich konnte reden. Damit habe ich dann so mit der Mitarbeitsnote dann alles wieder rausgerissen. Ja, Klassenarbeit 4, Mitarbeit 2, dann war was eine 3, war okay. So manchmal war die Klassenarbeit 5, dann kam es auf eine 4, aber 4 gewinnt. Und so bin ich ganz, ganz lange durchs Leben gekommen. Und ich erzähle gleich ein bisschen mehr zu meiner Geschichte, aber irgendwann kam eine Phase, wo Sachen ins Rollen kamen und ich Gott es geschenkt hat, dass ich erfolgreicher wurde. Und dann für einen Job bin ich nach Paderborn gezogen und in diesem Job habe ich dann so ein Projekt bekommen, mein Chef hat mir da voll vertraut, hat gesagt, hier, du machst das, du bist noch nicht drin in der ganzen Materie, aber hier sind die Leute, die Mitarbeiter, du schaffst das. Und wir haben uns reingehängt, das hat alles ewig lang gedauert, viel länger als es sollte und alles meine Schuld. Irgendwann waren wir an dem Punkt und ich habe gesagt, du Chef, ist fertig, guck drüber. Und er guckt drüber und kommt mit so einer ellenlangen To-Do-Liste drüber und sagt, wie meinst du, das ist fertig? So, hier ist noch ultra viel zu tun. Ne? Dominik, falls du das siehst, sorry. So, und ich zurück, voll peinlich, so Mist, ich dachte, das Ding ist fertig, so, ne? Und mit den Entwicklern zusammengesetzt, wir nochmal an der Website geschraubt, immer weitergemacht und so 3-4 Mal das ganze Ding, alles durchgecheckt, jeden Link angeklickt, alles geguckt, so boah, ich glaube, das ist fertig. Ich gehe zum Chef, sag zu Dominik, guck mal hier, fertig. So. Und der guckt rüber und meint, wie meinst du fertig? So, der hat 5 Minuten gebraucht und 3 Sachen wieder gefunden, ne? Und ich dachte, hä? So, und da habe ich so richtig gemerkt in meinem Leben, da hat sich das gerecht, ja. Ich bin super gut mit 10-20%, 80-90% Erfolg zu erreichen. Ich habe mich aber nie daran gewöhnt, so alles zu geben. So, ne? Und das musste ich gerade richtig lernen und das war ein Akt so, ne? Und das Ding ist dann am Wochenende, vor dem Wochenende jetzt live gegangen, so Gott sei Dank, so, ne? Ich war so nervös, mein Chef hat alles durchgeguckt und dann kam er zurück, hier noch die 2 Kleinigkeiten, aber der Rest fertig so. Und ich so, Gott sei Dank, ne? Und das Gute ist, Gott ist anders. Und das möchte ich euch mit dieser Predigt zeigen. Gott gibt alles und Gott hat alles getan. Darum soll es jetzt so ein bisschen gehen. Ja? Und ich möchte mit euch in eine Geschichte reingehen, die hat so vor ungefähr 4000 Jahren gespielt. Ja? So plus minus 100 Jahre, aber bei 4000 Jahren egal. Die Situation war folgende. In der Welt damals gab es dieses Riesenreich. Ja? Eine Weltmacht, die hat die Welt noch nie gesehen. Ja? Die Ägypter waren technologisch so weit allem voraus, wir wissen teilweise bis heute nicht, wie sie Dinge gemacht haben. Ja? Die Ägypter haben die Pyramiden gebaut, da sind so große Steine, die sind so schwer, wir fragen uns bis heute, wie haben die bewegt bekommen und warum stehen die nach 5.000, 6.000 Jahren immer noch? Ja, unsere Gebäude heute krachen schneller ein als diese Pyramiden. Technologisch für alle Ingenieure, ne, man hat Bohrungen gefunden, die gehen im 90-Grad-Winkel. Ja, wie geht das? Du bohrst einen Stein rein, machst eine Kurve und bohrst so weiter. Technologisch allem überlegen, was es jemals gab. Militärisch allem überlegen, Wissen, Intelligenz und so, alles da. Ein unglaublich riesiges Reich. Und in diesem Reich gab es so eine Minderheit, so ein Haufen Leute, die waren halt da, die waren schon immer da irgendwie. Keiner wusste so richtig, wer sind die und wo kommen die her, aber die sind halt da. Keiner mochte die auch, weil das Problem von diesen Leuten war, die haben sich nie integriert und es war auch schwierig. Ja? Wir hatten ja alle Geschichtsunterricht, so, wer erinnert sich noch an die Bilder, wie Ägypter aussahen damals? Habt ihr so ein Bild vor Augen ungefähr? Ja? So dieser Topfschnitt, ne? Gerade glatte Haare, die Männer glatt rasiert, so Make-up um die Augen rum. Ne? So sahen die aus, so feine Wollgewänder, so in Weiß. Das Einzige, was die Israeliten mit denen gemeinsam hatten, optisch war jetzt, die hatten auch Gewänder an, ja? Aber ägyptische Baumwolle und grobe Wolle von Schafen machten Unterschied. Ja? Die Israeliten haben Bärte getragen, das war irgendwie schon immer so ein Teil von der Kultur. Ja, wenn es cool ist, glatt rasiert zu sein, du kommst mit so einem Vollbart da an, dann fällst du auf. Die Israeliten haben die Schafe gehütet, die Tiere der Ägypter unter anderem und ihre eigenen halt gezüchtet und so weiter. Das war deren Ding schon immer, die sind schon nach Ägypten damit gekommen. Ägypter mochten Tiere nicht, weil Tiere stinken, Tiere machen Dreck und so weiter. Ne? Und die Ägypter waren sehr reinlich. Also ihr könnt euch vorstellen, die Israeliten hatten keinen leichten Stand in dieser Kultur. Ja, die waren so uncool, wie man nur uncool sein kann, so unmodern, also es war nicht cool. So. Und dazu kam, sie lebten jetzt schon 400 Jahre in diesem Land. Ja, 400 Jahre und sie hatten eigentlich keine Identität als Gruppe, als Volk. Ja, was sie gemeinsam hatten, war eigentlich nur, sie hatten die gemeinsamen Vorfahren und sahen ungefähr gleich aus so, und gehörten nicht dazu. Das war, was sie geeint hat. Aber von dem, wie sie gelebt haben, war es auch schwierig. Ja? Wenn man sich so ein bisschen anguckt, wer sie waren, was moralisch galt, muss man sagen, die wussten nicht, wo rechts und links und wo oben und unten ist moralisch. Das war eine Katastrophe. Ja? Wenn ihr euch zum Beispiel mal 3. Mose anliest, alle, die schon ein bisschen Bibel gelesen haben, so 3. Mose, wenn du da ankommst in deiner Stellenzeit, weißt du, jetzt wird es erstmal nicht erbaulich. Ja? Das ist so der Teil in der Bibel, wo 40 Kapitel am Stück nur Gesetze kommen. Ja, und Gott sagt, und das sollt ihr machen und das so, und wenn du das nicht machst, wirst du gesteinigt und dafür auch gesteinigt und dafür gesteinigt und das sollst du auch nicht tun. Und ich habe mich gefragt, warum steht das da? Und irgendwann habe ich verstanden, das hilft mir total zu verstehen, wer waren die Israeliten? Gesetze werden nur erlassen, wenn es einen Grund gibt. Ja, wenn es keinen Anlass dafür gibt, schafft man kein Gesetz. Diese Gesetze zeigen uns so ein bisschen, was Gott scheinbar für nötig empfunden hat, ihnen sagen zu müssen. Wenn man sich das mal durchliest, dann fragst du dich so echt jetzt? Das musst du dir denen sagen. Es gibt zum Beispiel ein ganzes Kapitel, wo er ihnen erklären muss, Leute, sexuelle Beziehungen hat man nicht in der Familie. Ja? Eltern mit Kindern geht gar nicht so, Onkel und Kinder und so. So Sachen musst du dir denen erklären, weil scheinbar war das nicht klar. Die waren so lange schon so unterdrückt und missbraucht, ja, dass da einfach jede Norm, jede Moral gefehlt hat. So, die wussten nicht, was sie essen sollen und was nicht. Gott muss denen erklären, hey Leute, das ist nicht gut für euch, lasst die Finger davon. Und wenn ihr ein Haus habt mit einem Dach, macht dann Geländer drum, da kann sonst einer runterfallen. Und so ganz basic Sachen musste Gott denen erklären. Also ich würde sagen, dieses Volk war nicht cool. Ja? Früher, als ich jung war, gab es dieses Computerspiel Age of Empires. Irgendjemand Age of Empires gespielt früher? Ja? Cool. Ich habe es geliebt. Ja? Und da konnte man sich so Völker aussuchen. Und mit diesen Völkern musste man die weiterentwickeln, Sachen aufbauen und dann gab es Kriege mit anderen Kulturen und man hat die so durch Etappen geführt. So, ne? Und man konnte sich Völker aussuchen am Anfang. Ja? Du konntest die Römer nehmen, die Babylonier. Wenn diese Minderheit, die ja eigentlich noch nicht mal ein Volk waren, in diesem Spiel hätte sein können, niemand hätte die ausgewählt. Ja? Die hatten nichts, keine Ressourcen, kein Wissen, die hatten gar nichts. Es gab keinen Grund, so ein Volk auszuwählen. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich erwähle euch. Und aus dem einzigen Grund, weil es sonst niemand tun würde. Ja? Es gibt keinen Grund, dass euch jemand erwählt und deswegen erwähle ich euch und ich werde dieser Welt zeigen an euch, wer ich bin. Ja? Es gab keinen Grund. Und Gott macht das jetzt und diese Israeliten leben so und Ich habe gerade gesagt, es gab keine gemeinsame Identität. Sie lebten so vor sich hin, Tag für Tag, haben mal hoch, sind abends in die Kiste gefallen. Am nächsten Tag ging es weiter, 7 Tage die Woche, 12 Monate im Jahr, jeden Tag den ganzen Tag. Und wie ich gesagt habe, was sie geeint hat, waren ihre Vorfahren. Sie wussten, da gab es mal diesen Urvater Abraham. Ja? Muss ein ganz verrückter Typ gewesen sein. Der war sehr erfolgreich, sehr reich, sehr wohlhabend, einer der reichsten Menschen seiner Zeit. Und angeblich sind Gott begegnet, haben die Israeliten gehört. Gott ist dem begegnet und hat dem dann irgendwann gesagt, so, der hatte keine Kinder, der war unfruchtbar oder seine Frau, auf jeden Fall hatten die keine Kinder, er war 90 oder, und die Frau, seine Frau 90, er war 100. Und Gott sagt ihm, du, dein Name Abraham bedeutet Vater vieler Kinder, ändere deinen Namen in Vater vieler Völker. Ja? Geh zu allen Menschen, die du kennst und sag denen, ey, ab heute möchte ich angesprochen werden mit Vater vieler Völker. Ich bin zwar 100 Jahre, ich habe noch keine Kinder, aber so, das war Abraham, ihr Vorfahre. Ja, dann gab es Isaak, seinen Sohn, dann kam Jakob. Jakob war, der Name bedeutet unter anderem der Betrüger. Dafür war er bekannt, ja, einer ihrer Vorfahren. Und etwas, was ihn ausgemacht hat, ist, er hat mit Gott gerungen. Physisch. Wir haben so einen Bericht, da steht, er ist gewandert und auf einmal begegnet ihm jemand und greift ihn an und er fängt an, mit ihm zu kämpfen und er wird verletzt, aber sie kämpfen die ganze Nacht. Und am Morgen, als die Sonne aufgeht, erfährt er, das war Gott. Und er sagt, ich lass dich nicht gehen, bevor du mich nicht segnest. Also, es gab so ein paar Mythen, so ein paar Sagen, so ein paar Geschichten von ihren Vorfahren, aber eigentlich dieses Versprechen, was Gott Abraham gegeben hat, ich werde dein Volk nehmen, deine Nachkommen, werde ihnen ein eigenes Land geben, dem es Überfluss gibt. Das war so weit weg wie Eis in der Wüste für die. Ja? Also, das waren alles so Mythen und Sagen, das hat man sich vielleicht mal erzählt, man wusste noch, das existiert, aber wirklich geglaubt, dass das mal passierte? Kein Mensch. So, wir leben in Ägypten, ja? Größte Macht der Welt. Wie soll das passieren? Die lassen uns nie im Leben gehen. Wir sind kostenlose Arbeitskräfte hier. Wir bauen die ganzen Städte hier auf. Warum sollte das passieren? Ja? Es gab keinen Grund, dass sich daran irgendwas ändert. Und es gab keinen Grund für sie zu glauben, dass sich was ändert, außer sie waren Gottes erwähltes Volk. Und Gott hat einen Plan. Gott hat Abraham schon vorausgesagt, dein Volk wird 400 Jahre versklavt sein. Und auf den Punkt genau kommt Gott und tritt jetzt aufs Spielfeld. Das ist so die Ausgangssituation. Und Gott schickt Mose. Und Mose ist eine sehr coole Person in der Bibel. Sehr, sehr spannend. Wir machen jetzt so einen 3 Minuten Rundown. Okay, den Rest lest ihr euch durch, weil das führt zu lange. Der hat 5 Bücher geschrieben, die gehen alle über sein Leben. Das wird zu lange führen. Aber Mose war eine sehr interessante Person. Mose wird in einer Zeit geboren, wo sich politisch auch alles gegen Israel richtet. Der Pharao herrscht als Gott über Israel. Er wird angebetet, er ist ihr Gott. Sie merken jeden Tag, das ist unser Gott, weil wenn er irgendwas sagt, verändert sich alles in unserem Leben. Meistens negativ. Ja? So. Und dann hat er entschieden, dieses Volk, das wird mir zu groß. Wir haben hier so eine Minderheit unter uns, das sind Hunderttausende, vielleicht sogar 1 Million Menschen. Wenn jetzt ein anderes Volk uns angreift, ja, und verbündet sich auf einmal mit denen, dann haben wir ein Problem. Die können von innen unser ganzes Land zerstören, wir verlieren den Krieg. Ich muss irgendwas tun, das ist ein Risiko. Also ist er hingegangen, hat die ganzen Hebammen von den Israeliten eingeladen, hat gesagt, ab heute ist Befehl, jeder Junge, der geboren wird, wird getötet. Ja, ihr lasst keinen israelitischen Jungen überleben. Den schmeißt ihr in den Nil, lasst ihn ertrinken. Befehl, sonst sterbt ihr. Und ein Junge, der geboren wurde, war Mose. Der wird bei seiner Familie geboren und die Mutter hat richtig Stress, hat richtig Panik, versteckt ihr Kind, bis sie an den Punkt kommt, wo sie nicht mehr kann. Ja? Stell dir vor, du hast einen kleinen Säugling und du weißt, bei jedem Schrei könnte irgendein Soldat auf der Straße dich hören und die Konsequenz ist, du warst ungehorsam tot. Ja? Du musst dein Baby verstecken. Du schläfst sowieso schon nicht, weil das Kind dich Tag und Nacht wach hält. Und jetzt musst du es auch noch verstecken und du musst aufpassen, dass kein Ton rauskommt. Ich glaube, diese Frau war irgendwann an dem Punkt, dass sie sagt, ich kann nicht mehr. Was soll ich tun? Also jeden Tag rennen hier die Wachen vorbei und wenn ich erwischt werde, ja. Und was sie macht, ist, sie nimmt so einen Korb, macht den wasserdicht, legt den Kleinen da rein, setzt ihn in den Nil und sagt, boah Gott, ich vertraue dir, mach mit diesem Kind, was du willst, aber ich kann nicht mehr. Und Gott führt es genau so, dass an diesem Tag die Prinzessin, die Tochter des Pharao, mit ihren Freundinnen da baden war. Ich weiß nicht, ob die sich da gewaschen haben oder ob es einfach nur eine Poolparty war oder was auch immer. Auf jeden Fall waren da eine ganze Gruppe Mädels, die Prinzessin dabei, die sind am Nil, schwimmen da im Wasser. Und auf einmal hört diese Prinzessin ein Baby schreien, ja, und die junge Frau ist Frau und reagiert sehr auf Babys, ja, und hört dieses Baby schreien, findet so einen kleinen Korb, guckt rein und da ist ein Baby drin und das findet sie total süß wahrscheinlich, nimmt dieses Baby und denkt sich, boah, wie krass, hier ist so, das Kind stirbt hier im Wasser, ich muss was tun. Und Moses ältere Schwester hatte aufgepasst, die war so mit, hat das begleitet und beobachtet so im Schilf und sieht, dass die Prinzessin das Kind gefunden hat, läuft zu ihr und sagt, du, ich sehe gerade, du hast dieses Baby, ich kenne bei uns im Ort eine Frau, die hat vor kurzem auch ein Kind gehabt, die könnte das für dich großziehen und stillen und versorgen, soll ich die nicht holen? Und die Prinzessin sagt, boah, was eine gute Idee, auf jeden Fall, hol die unbedingt, ja, ich bezahle euch auch und ich sorge dafür, dass ihr, das wird jetzt mein Kind, ich adoptiere es, aber ich bezahle euch, dass ihr das versorgt. Gott ist gut, du kannst in einem Moment kurz davor sein, dein Leben aufzugeben und alles zu verlieren, im nächsten Moment kann die Prinzessin des Mannes, der den Tod deines Kindes eigentlich befohlen hat, kommen und dann dich bezahlen dafür, dass du dein Kind wieder finanzierst, ja. Gott ist gut. Und so passiert das. Mose wächst auf bei seiner Familie und jetzt wird seine Mutter dafür bezahlt, ihn großzuziehen und muss nicht mehr Angst haben. Und nach ein paar Jahren kommt Mose an den Palast des Pharao. Ja, der Pharao hat befohlen, tötet diesen Kerl unter anderem. Jetzt kommt er an den Palast und er wird ausgebildet. Er wird großgezogen als ein Kind der Prinzessin. Und was er beigebracht kriegt, ist alles, was du wissen musst, um ein Staatsmann in Ägypten zu sein, um Ägypten zu leiten. Einer von diesen Jungs da wird Pharao werden. Das heißt, Mose war am Ende seiner Ausbildung einer der gebildetsten Menschen der damaligen Welt. Mose war absolute Elite. Wenn es in der Hauptstadt eine Party gab, ja, dann gibt es immer diese Celebrities, die da hinkommen. Jeder will mit denen ein Foto, jeder will mit denen abhängen. Mose war dieser Typ. Ja? Er war der, wo jeder wollte ein Selfie, jeder fand sein Lambo cool, jeder wollte mit dem abhängen. So, das war Mose. Das heißt, er war in einer Situation, absolute Weltspitze, absolute Elite, mitten im Inner Circle von den Leuten, die ganze Welt beherrschen und bestimmt haben. Und das Unglaubliche ist, Mose schafft es, sorry, wenn ich das so sage, zu verkacken, was nicht zu verkacken war. Diese Situation, du kannst da nicht rausfallen, ja. Egal, was du tust, die werden schon unter den Teppich kehren, es gibt Geheimdienste und alles, die werden schon dafür sorgen, dass du nicht, es kann nicht schiefgehen, Mose schafft das. Und er mit 40, als einer der gebildetsten Menschen der Welt, wird er Schafhirte. Und 40 Jahre rennt er einfach nur durch die Wüste, Schafe hinter ihm her oder vor ihm und der passt einfach nur auf, dass die sich nicht selber umbringen. So. Er hat gelernt, ein Volk, die größte Weltmacht zu führen und wird Schafhirte. Und im Alter von 80 Jahren ist er an einem Punkt, wo er sagt, okay, ich glaube, ich bin ein Loser. Alle Fakten sprechen dafür, dass ich ein Loser bin. Gott, lass mich endlich sterben. Was soll dieses Elend noch? Ja? Mose hat abgeschlossen und Gott sagt, okay, endlich bist du bereit. So, und Gott beginnt seine Geschichte mit Mose und Mose wird berufen, das Volk Israel zu führen. Er war ein Israelit, ausgebildet wie ein Ägypter, hat alles Wissen, was es gab. Und wird berufen, Ägypten zu führen. Und was er jetzt machen muss, ist, Gott sagt ihm als erstes, du gehst zurück zum Pharao und sagst ihm, lass mein Volk ziehen. Das Problem ist, Mose ist ja mit diesem Pharao aufgewachsen. Wahrscheinlich kannte er ihn persönlich. Wahrscheinlich saßen die in derselben Schulbank. Ja? Die kannten sich wahrscheinlich. Und Mose muss jetzt dahin gehen und sagen, ja stimmt, ich war der Typ, der Mist gebaut hat. Ja stimmt, du wolltest mich umbringen. Ja stimmt, aber ich soll dir sagen, von meinem Gott, der zu mir gesprochen hat, du sollst mein Volk hier befreien, die Sklaven. Lass die gehen. Ja, und so wie jeder von uns wahrscheinlich, denkst du dir, Gott, sag mal, was ist los? So, ist doch nicht dein Ernst. Als ob der mich ernst nimmt. Was soll denn passieren? Und Gott sagt ihm, zeig ihm ein paar Zeichen, sagt, mach die und geh dahin. Und Mose sagt, okay, was bleibt mir über? So, ich bin alt, ich habe alles versagt in jeder Hinsicht, also gehe ich einfach mal dahin. Und in der Folge entwickelt sich ein Kampf der Götter. Der Pharao wird angebetet als Gott, der er bei den Israeliten im Leben spürbar Veränderungen bewirken kann, wie er möchte, alles tun kann, was er will. Und plötzlich tritt dieser neue Gott in ihr Leben, der auf einmal da ist und sagt, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk und lasst mich euch zeigen, dass ich euch will. Ich werde kämpfen für euch. Ich weiß, dass es eine Welt macht. Ich weiß, dieser Mensch ist der größte Herrscher aller Zeiten und ich werde ihn besiegen. Und dieser Kampf, das geht so, jedes Mal wieder schickt Gott Mose zum Pharao und sagt dem Pharao, er soll meine Leute ziehen lassen. Und wenn nicht, wird eine Folge kommen. Die erste ist zum Beispiel, wenn nicht, wird der ganze Nil zu Blut. Das Wasser wird zu Blut. Das ist in Ägypten insofern ein Problem, dass Ägypten eigentlich Wüste ist und alles Leben findet nur am Nil statt, weil da ist das Wasser. Ja? Und einer der größten Götter der Ägypter, von dem wurde Leben durchs Wasser erwartet. Und Gott zeigt den Israeliten und den Ägyptern, ich bin größer als dieser Gott der Ägypter. Als nächstes kommen immer mehr Plagen und mit jeder einzelnen Plage, die Gott über die Ägypter schickt, weil der Pharao jedes Mal wieder sagt, nein, auf keinen Fall lasse ich die ziehen, zeigt Gott, dass er größer ist als einer der Götter der Ägypter. Er demontiert alle Götter Ägyptens und zeigt, ich bin der wahre Gott. Ihr kennt mich zwar noch nicht, aber ich bin der wahre Gott. Und am Ende ist es so, ich glaube, die Stimmung im Land war angespannt. Es gab keinen, der nicht mitbekommen hat, was passiert, weil es immer alle betraf. Es gab Hagel zum Beispiel, der die ganze Ernte vernichtet hat im Volk, der Tiere getötet hat und so weiter. Es gab Insektenplagen, die so groß waren wie nie zuvor und das alles innerhalb von Tagen oder Wochen. Ja. Eine Naturkatastrophe kann mal kommen, aber 10 hintereinander ist selten. So. Das hat jeder mitbekommen. Das ganze Land war am Ende. Die Ernte war kaputt, Menschen sind gestorben, Tiere sind gestorben. Also es war schlimm und jeder hat es mitgekriegt. Und jetzt sagt Gott, okay, und jetzt sind wir angekommen, wo ich alle haben wollte. Jetzt werde ich beweisen, dass ich Gott bin und gebe euch die Chance, sich mit mir zu verbinden. Er sagt, Mose, du gehst jetzt noch ein letztes Mal zum Pharao und sagst ihm, das wird die letzte Plage sein. Was ich tun werde, ist, wenn du nicht mein Volk ziehen lässt, ich werde von jeder Familie den Erstgeborenen töten, bei Tieren, bei Menschen, egal wer, der nicht tut, was ich jetzt sage. Und er sagt, was ihr tun sollt, ist, ihr nehmt ein Lamm, ein einjähriges, perfektes, kleines, süßes Lamm, lebt 4 Tage mit diesem Tier und nach 4 Tagen schlachtet ihr dieses Lamm. Und ihr nehmt das Blut und streicht es von außen an die Türpfosten. Und der Engel, den ich beauftragen werde, die ältesten Kinder der Familie zu töten, wird an dem Haus vorübergehen, wo das Blut an den Türpfosten ist. Ja? Jeder Ägypter, jeder Israelit hat die Chance, das ist die Aufgabe, wenn ihr das macht. Und mir zeigt, ihr vertraut mir, glaubt mir, werde ich euch verschonen. Wenn ihr es nicht macht, ist das die Konsequenz. Ich habe es euch gesagt, trefft eine Entscheidung. Und das ist so Showdown. Ja? Bisher waren manche Sachen so im Zeitraffer und ganz schnell. Und das ist so im Film, wo es langsam wird, wo die epische Musik kommt. Und die Israeliten sich zusammengetan, die Lämmer ausgesucht, die Lämmer geschlachtet, das Blut an die Tür gestrichen. Und als Mose so im Gespräch ist mit Gott und Gott ihm diese ganzen Sachen sagt, will Mose schon los und den Israeliten den Auftrag geben und sagen, was sie tun sollen. Gott sagt ihm, eine Sache noch, Mose, warte noch. Und ich glaube, Mose war nervös, weil er wusste so, puh, jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. Wir sind an dem Punkt, wo auf das alles hingesteuert ist. Hier besteht gerade echt die Chance, dass wir rauskommen. Lass uns so schnell wie möglich machen. Gott sagt, nein, ich habe uns hierher gebracht. Ich habe alles im Griff, mach dir keinen Stress. Ja, das war nie knapp für mich. Dieser Pharao war nie auf Augenhöhe mit mir. Aber lass mich eine Sache sagen, das ist gerade ein wichtiger Moment. Ja? Und Gott gibt den Befehl und sagt, das, was ihr jetzt macht, dieses Lammschlachten, das Blut an die Tür schmieren, das ist ein Ritual. Ich möchte ab heute, dass ihr das jedes Jahr tut, weil ab jetzt seid ihr ein Volk. Morgen werdet ihr dieses Land verlassen. Ihr seid ein Volk und ein Teil eurer Identität wird das sein. Und ich will, dass ihr euch immer wieder daran erinnert, was ich hier für euch getan habe. Es gibt keinen Grund, dass ihr ein eigenes Volk seid außerhalb von Ägypten. Es gibt keinen Grund, dass ihr frei seid, ein eigenes Land habt, im Überfluss lebt, außer dass ich das getan habe. Ja? Und lasst uns den Text vielleicht mal lesen. Das ist 2. Mose 12, Vers 24. Da steht, ihr und eure Nachkommen sollt euch immer an diese Vorschriften halten. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch zugesagt hat, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Wenn eure Kinder euch fragen werden, was bedeutet dieser Brauch, dann sollt ihr antworten, das ist ein Passahopfer für den Herrn. Denn er ging in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüber. Als er die Ägypter sterben ließ, hat er unsere Familie verschont. Da knieten die Israeliten nieder und beteten den Herrn an. Und die Israeliten gingen und machten alles genauso, wie der Herr es Mose und Aaron befohlen hatte. Ja? Gott sagt, jedes Jahr macht ihr dieses Fest. Ihr macht ein Grillfest. Ihr schlachtet ein Lamm, esst leckeres Grillfleisch. Und wenn eure Kinder fragen, warum, ja, dann macht ihr noch eine Verkleidungsparty draus, zieht euch an, als würdet ihr wandern und sagt euren Kindern, was hier passiert ist. Das Besondere ist, Gott prägt hier Identität Israel mit der ersten Amtshandlung. Und er sagt, eure Identität ist, da können wir zum Lückentext kommen, eure Identität ist, ihr seid mein Volk. Ja? Ich, der Gott aller Götter, der König über alle Könige, habe euch auserwählt, ihr seid mein Volk. Und dass ihr frei seid, verdankt ihr nur mir. Ich habe alles getan, was zu tun war, damit ihr frei seid. Gott hat am Pharao gezeigt, es gibt keinen anderen Götter neben mir. Ja? Es gibt Leute, die so tun können, als ob, aber ich bin der einzig wahre Gott und ich herrsche. Und die Israeliten hatten die Chance, eine Entscheidung zu treffen. Und selbst viele Ägypter haben die Entscheidung getroffen. Am nächsten Tag wurde Israel mit vielen Ägyptern aus dem Land befreit. Sie sind aus dem Land ausgezogen. Den Rest der Story könnt ihr euch anlesen. Alles sehr spannend, da passiert noch jede Menge. Es geht jetzt nicht so glorreich weiter, wie man meinen könnte. Aber das Besondere ist, dieses Volk, es gab kein Recht, es auszuwählen. Gott sagt, ich wähle euch aus und ich bestimme, was eure Identität ist. Und er verbindet das mit einer Party. Und das ist, finde ich, so cool an Gott. Ja? Er sagt, ihr feiert, genießt das Leben und erinnert euch daran, dass ich alles getan habe für euch. Und mein Leben war eine lange Zeit so ähnlich wie bei den Israeliten. Ja, meine Eltern sind mit mir nach Deutschland gekommen aus der ehemaligen Sowjetunion, da war ich ungefähr ein Jahr alt, die hatten mich auf dem Arm, meine Mama hat gesagt, 2 Koffer hatten die noch und ungefähr 1000 Mark damals oder so, das war Startkapital für ein neues Leben in Deutschland und mein Vater ist sehr fleißig, immer hart gearbeitet und so hatten wir dann irgendwann ein cooles Haus in einer sehr deutschen Gegend, in einer sehr guten Gegend. Ja, das hatte zur Folge, ich bin in eine Schule gegangen, wo alle immer richtig fancy Klamotten hatten, immer die modernen Sachen, das war bei uns halt noch nicht so drin. Und ich hatte eine tolle Kindheit, aber nach mir kamen auch noch 7 jüngere Geschwister. Das heißt, es gab immer ein Baby, was gerade, so wenn du dich darum nicht kümmerst, stirbt das, der Kerl kann alleine an den Kühlschrank gehen. Ich habe mich immer mal wieder einsam gefühlt. Ja, meine Eltern haben wirklich alles für uns gegeben, aber ich habe mich öfters einsam gefühlt. Und dann kam ich in die Schule und habe mich von Anfang an als der Loser gefühlt. Man hat mir das nicht zwingend so zu spüren gegeben am Anfang, aber wenn du dich selber so siehst, sehen dich irgendwann auch die anderen so. Und das habe ich so sehr stark mitgenommen durchs Leben. Und alles Mögliche gemacht, so viel Blödsinn gemacht in meinem Leben. Ich habe nichts Schlimmes verbrochen, aber so vieles war einfach so im Nachhinein so unnötig, so peinlich, so schade. Ja? Und ich kam irgendwann an einen Punkt, da hatte ich dann in 7. Klasse sitzen geblieben, in die 8. Klasse gekommen, da wäre ich auch sitzen geblieben, konnte auf die Hauptschule gehen, dann musste ich nicht, dann konnte ich da einen Hauptschulabschluss machen, dann irgendwie weiter die Schule, mittlere Reife gemacht, dann Abi abgebrochen. Dann einen Job gehabt, den habe ich dann auch abgebrochen und ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich weiß nicht mehr weiter. So echt alles, was ich probiert habe, keine Ahnung, mein Traum war immer, ich will reich werden, ich will erfolgreich werden, jetzt sitze ich hier ohne Abschluss, ohne Job, ohne alles und kriege nicht mal mein Leben ganz normal auf die Kette, was hier scheinbar jeder andere schafft. So Gott, ich brauche dich. Ja? Also ich war so ein Kerl, wenn du jemand für dein Team brauchst, den nimmst du nicht. Ja? Das war so der beim Mannschaften wählen, so der Letzte, als Letzter da stand. Ich war zum Glück ein bisschen sportlich, das ist mir nicht so oft passiert. Aber wenn du so ein bisschen Ahnung hast, wie Leben funktioniert und mein Leben angeguckt hast, hättest du gesagt so, Junge, machen wir noch ein paar Schleifen, lernen noch ein paar Sachen. Ja? Und ich habe voll erlebt, wie Gott in diese Situation hineingekommen hat. Und ein besonderer Moment war Waldi, mein Cousin, der hier ist, so hat mich eingeladen. Ich war immer mal wieder, wir haben was weiter weg gewohnt, fürs Wochenende dann hier. Wir waren echt dicke, vor allem damals als Teenager. Und er hat gesagt, hey, komm doch mal mit zur Jugendstunde. Manchmal bin ich mitgekommen, manchmal nicht. So, ich hatte mit Gott und Glauben nicht viel am Hut. An dem Abend bin ich mitgekommen und da war irgendein Kerl, das wusste ich nicht, da war dann irgend so ein evangelistischer Abend für Leute, die Gott nicht kennen. Und da war ein Kerl, der war businessmäßig super erfolgreich und hat dann Gott kennengelernt. Das hat er dann erzählt und hat gesagt, so alles Geld, was ich hatte, so das war alles cool, aber dann habe ich Gott erlebt. Und das, wonach ich eigentlich immer gesucht habe, das hat es mir gegeben. So sage ich mal mit eigenen Worten, wahrscheinlich hat es ganz anders gesagt. Aber bei mir ist hängen geblieben, da gibt es etwas bei Gott, was endgültige Erfüllung bringt. Ich habe danach noch ein paar Jahre gebraucht, an dem Abend wahrscheinlich eine halbe Schachtel geraucht, weil mich das so aufgewühlt hat. Ich war so gestresst, weil die dachte, was ist los mit dem? Jetzt spinnt er völlig. Aber das war so der Start. Und nach ein paar Jahren kam Gott in mein Leben. Es war so ein langer Prozess, wie bei Israel, bis Gott mich heilen konnte in vielen Sachen, bis ich diese Opfermentalität loswerden konnte, ne? Bis ich verstehen konnte, Gott gibt mir Identität, mein Wert bestimmt Gott. Und ich konnte frei werden von Sachen und Dinge kommen ins Rollen und funktionieren und vielleicht geht es dir da ähnlich. Vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, boah, ich weiß nicht weiter. Das macht alles vorne und hinten keinen Sinn, das passt irgendwie alles nicht zusammen. So, das ist so ein einziger Scherbenhaufen und da möchte ich dir sagen, weißt du, das ist okay, das ist nicht schlimm. Gott ist da. Ja? Gott hat dich gemacht, weil er wollte dich. Und er wollte dich so, wie du bist. Vielleicht hast du ein paar Sachen draus gemacht, die wollte er so nicht, aber auch das ist kein Problem für dich. Für ihn. Gott liebt dich. Gott will dich, so wie du bist. Und meine Erfahrung war das Beste, was mir hätte passieren können, war Gott kennenzulernen. Und er hat Schritt für Schritt mich dahin gebraucht, wo er mich haben wollte, wo ich auf einmal von Erfolg sprechen kann, in kleinen Rahmen, was ich früher nie von meinem Kopf, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich erfolgreich bin. Ja? Und das ist nicht wichtig, aber das zeigt, wie krass die Veränderung ist. Und das wünsche ich dir. Ja? Wenn du in so einer Situation bist, boah, lass dich auf Gott ein. Aber vielleicht sagst du auch, hey, ist ja cool und ich verstehe das voll, wenn du an so einem Punkt bist, dass du Gott brauchst. Ja? Aber ich bin erfolgreich. In meinem Leben, was ich mir vorgenommen habe, läuft so, das klappt alles. Und wofür brauche ich Gott? Ich schaffe alles, was ich will, ich erreiche meine Ziele. Und weißt du, ich glaube, das ist cool. Gott liebt Erfolg. Gott ist immer erfolgreich. Gott will, dass wir erfolgreich sind. Aber ich glaube, Erfolg kommt immer von Gott. Ich glaube, du hast viel geleistet und großen Beitrag dazu geleistet, dass du erfolgreich bist. Aber es gibt 100 Punkte in deinem Leben, auf die hattest du keinen Einfluss. Die hat Gott dir gegeben. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Weil was hast du dafür getan, dass du in eine Familie kommst, die dafür gesorgt hat, dass du zumindest zu essen hattest und angezogen warst? Wie viele Kinder wachsen auf, die haben kein Essen? Die sind vielleicht Genies und genial, aber scheitern im Leben, weil es schon von Anfang an gescheitert ist. Ja? Was hast du dafür getan, dass du in einem Land aufwächst, wo kostenlos Bildung möglich ist? Ja? Wir wissen, Bildung ist einer der wichtigsten Faktoren für Erfolg. Also es gibt Menschen, da verkaufen die Eltern fast wortwörtlich ihre Niere, damit die Kinder zur Schule gehen können. Du bist vielleicht in einem Land aufgewachsen, wo Bildung kostenlos war. Ja? Dafür hast du nichts getan. Ich will nicht klein machen, was du geleistet hast, ich will aber sagen, Gott gibt Erfolg und die Grundlage für deinen Erfolg kommt von Gott. Ja? Und vielleicht sagst du, ja, das verstehe ich voll und ich lebe ja auch nicht so. Ich bin voll dankbar, mir ist bewusst, dass da total viele Dinge in meinem Leben sind, auf die habe ich keinen Einfluss und da bin ich dankbar für das, was da ist. Ja? Und ich versuche viel Gutes zu tun, engagiere mich und mache Sachen und ich möchte dir sagen, danke, weil unsere Gesellschaft braucht Menschen wie dich. Aber vielleicht denkst du, hey, ich tue so viel Gutes, es gibt gar keinen Grund, dass Gott sauer auf mich ist oder dass ich nicht in den Himmel komme. Ja? Und ich möchte sagen, es gibt dieses Prinzip oder der Gedanke dahinter ist ja, ich tue mehr Gutes als Schlechtes, also verdiene ich es, in den Himmel zu kommen. Das ist so ein Prinzip, die alten Ägypter hatten das. Oder ein Freund, der Moslem ist von früher, hat mir das erzählt, dass es bei denen auch so ist. Es gibt dieses Prinzip, wie wir Menschen denken, dass nach dem Tod kommt diese Situation, wo unser Leben gewogen oder bewertet wird. Ja? Und wir tun das Gute auf eine Seite der Waage, das Schlechte auf die andere und wenn das Gute schwerer ist, kommen wir in den Himmel. Das ist ja für alle anderen Religionen okay. Christentum funktioniert nicht so. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber das ist nicht, was gilt im Christentum. Der Anspruch, den ich und du erfüllen muss, um aus uns heraus in den Himmel zu kommen, ist, wir müssen heilig, vollkommen und gerecht sein, weil das ist, wer Gott ist. Wir müssen Gottes Standard entsprechen. Heilig bedeutet, du bist auserwählt. Es gab im Tempel damals Werkzeuge, die waren heilig. Das bedeutet, man hat sie auserwählt, nur im Tempel für Gott benutzt zu werden, nicht im Alltag. Man fasst sie nicht an für den Alltag. Das sind heilige Geräte, die sind ausgesondert, die sind anders als alle anderen. Dein Leben muss in dieser Welt anders sein als alles, was sonst hier Böses und Schlechtes und Egoistisches passiert. Vollkommen bedeutet makellos. Du hast nie irgendwas getan, was irgendeinem Menschen schaden könnte. Weder in Gedanken, noch Taten, noch Worten. Das ist vollkommen. Und gerecht ist, du könntest dich vor Gott hinstellen und sagen, ich bin perfekt. Prüf alles, jede einzelne Situation, jeden Gedanken, du wirst nichts finden, was nicht dem entspricht, was du willst. Das wäre perfekt. Das ist der Anspruch im Christentum, dem du genügen musst, um aus dir heraus in den Himmel zu kommen. Die Sache ist, das sagt die Bibel immer wieder, ich glaube, wir sind Sünder. Ja, und jetzt sagst du vielleicht, oh, jetzt kommt der mit den ollen Kamellen hier, Sünder, und was ist das überhaupt für ein blödes Wort, und jetzt willst du mich beleidigen. Lass mich kurz erklären, was das bedeutet. Sünde ist so ein Begriff, der ist nicht mehr so geläufig in unserer Gesellschaft, der kommt aber ursprünglich nicht aus der Kirche. Der Begriff kommt aus dem Schießsport. Ja? Sünde war, da waren Bogenschützen, die hatten eine Zielscheibe, die waren im Training, haben geschossen, und jetzt zielt einer, lässt los, schießt und der Pfeil geht am Ziel vorbei. Und der würde sagen, Mist, Sünde. Das bedeutet, ich habe das Ziel nicht getroffen. Ja? Und dann nimmt er den nächsten Pfeil, zielt, trifft wieder nicht, sagt, ah Mist, schon wieder Sünde. Ja, ich habe schon wieder das Ziel nicht getroffen. Das ist, was Sünde eigentlich bedeutet. Und warum, was uns zu Sündern macht, ist nicht, ich will nicht sagen, du bist ein schlechter Mensch. Ja, du tust bestimmt viele gute Sachen und das ist cool. Aber der Schöpfer bestimmt den Zweck der Sache, die er geschaffen hat. Und Gott sagt, ich habe dich gemacht, um mit mir in Gemeinschaft zu leben. Ja? Es gibt diesen Vers, Johannes 3, Vers 16, haben wir als Kinder in der Kinderstunde gelernt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Jesus kam auf die Welt und ist am Kreuz gestorben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern errettet werden. Ja? Gott hat alles getan. Und das war nötig, weil wir nicht diesem Anspruch genügen. Gott will Gemeinschaft mit uns. Das sieht man auch am Anfang der Bibel. Gott schafft den Menschen, setzt ihn in den Garten Eden. Und Adam erschafft coole Sachen und plant und tut und macht. Und Gott kommt und guckt sich das mit ihm an und die sind begeistert und die planen, wie machen wir das weiter. Das war Gottes Idee von Leben mit uns. Ja? Gemeinsam kreieren, schaffen, diese Welt zu einem außergewöhnlichen Ort machen. Unsere Kreativität mit seiner verbinden und daraus Außergewöhnliches schaffen. Das war der Plan. Aber Adam hat entschieden, ich glaube, ich bin mein eigener Gott. Ich glaube, ich weiß besser, was gut ist für mich als du, Gott. Und hat gesagt, diese eine Regel, die es gibt, die verletze ich. Es ist egal. Ich glaube, ich weiß besser, was gut für mich ist. Und seitdem sind wir nicht mehr vollkommen, wir sind nicht mehr heilig und wir sind nicht mehr gerecht. Wir können nicht mehr in Gottes Gegenwart kommen. Wir können nicht mehr dem Zweck entsprechen, wofür wir geschaffen wurden. Das ist, was uns zu Sündern macht. Ja, das heißt, keine Chance, egal wie gut du bist, egal wie erfolgreich du bist, egal wer du bist. Wir alle sitzen im selben Boot, keine Chance. Und ein wichtiger Punkt ist, passe fest, darüber haben wir am Anfang gesprochen, Jesus und seine Jünger, so 1500 Jahre nachdem die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, ne, zurück zur Story, Jesus und seine Jünger haben auch Passa gefeiert. Ja, das war dann anders als zu der Zeit, wo sie da in Ägypten ausgezogen sind. Israel war etabliert, die wurden von den Römern besetzt, aber sie hatten Lebensstandards, sie hatten Häuser, sie hatten ein gutes Leben. Und jetzt saß Jesus da mit seinen Jüngern und sie haben Passa gefeiert. Sie haben ein Lamm gegrillt, sie haben zusammen gegessen. Es war mittlerweile üblich, dass man verschiedene Psalmen singt, sie haben Lobpreis gemacht. Und irgendwann steht Jesus jetzt auf, er nimmt so ein Brot, zerbricht es und sagt den Jüngern, Leute, dieses Brot ist wie mein Körper. Mein Körper wird zerbrochen werden und ich werde sterben, so wie dieses Lamm, was wir geschlachtet haben, um Leben zu retten. So werde ich sterben. Und wir können den Text mal lesen, der ist nicht auf eurem Zettel. Das ist in Matthäus 26, Vers 26. Da steht, während sie aßen, nahm Jesus ein Laib Brot. Er dankte und bat Gott um seinen Segen. Und dann brach er ihnen ein Stück und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Und er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben, zu begleichen, dass ich nicht mehr dem Zweck entspreche, für den ich gemacht wurde. Bei den Israeliten hat Gott gesagt, Leute, ich will, dass ihr jedes Jahr dieses Fest feiert und euch daran erinnert. Eure Identität ist, ich habe alles für euch getan. Dass ihr ein freies Volk seid, ist mir zu verdanken. Ja, ich will, dass ihr abhängig von mir lebt, weil ich möchte euch beschenken und mit euch Unglaubliches erreichen. Jesus sagt jetzt, dieses Passafest wandeln wir ab jetzt um. Er sagt, ich werde morgen sterben und was ich möchte, dass ihr tut, so oft ihr euch trefft, sagt die Bibel, jedes Mal, ist, ich möchte, dass ihr so ein Brot nehmt und das zerbrecht und euch daran erinnert, alles, was ich bin in meinem Leben, verdanke ich Jesus, der sein Leben gegeben hat. So wie dieses Lamm geschlachtet wurde und sterben musste, damit bei den Israeliten die ältesten Kinder nicht getötet wurden. So sagt Jesus, gebe ich mein Leib, damit ihr befreit werdet von diesem Fluch der Sünde, dass ihr dem Anspruch nicht gerecht werden könnt, dass ihr euren Zweck nicht erfüllen könnt. Ja? Und er sagt, ich will, dass ihr das bedenkt, so oft ihr euch trefft. Das ist eure Identität ab heute. Ich habe alles getan, damit ihr wieder dem Zweck entsprechen könnt, wofür ihr gemacht seid. Erinnert euch daran, nehmt das Abendmahl, trinkt den Wein, esst das Brot und freut euch. Genießt das Leben, weil es gibt einen Grund, ich habe alles getan. Und da haben wir den Lückentext auch, da könnt ihr nochmal reinschreiben. Unsere Identität ist, wir sind auserwählte Kinder Gottes. Ja? Wir haben dem Anspruch nicht mehr genügt. Wir haben uns entschieden, Dinge zu tun, die Gott zeigen, ich glaube, ich weiß besser, was für mich gut ist als du. Ja? Er wollte uns alles geben und wir haben das verletzt. Und jetzt sagt er, ich nehme euch trotzdem auf. Okay? Ich bin bereit, das Opfer von Jesus anzunehmen und euch das gut zurecht zu schreiben, Und lasst das gelten für euch, weil Jesus war vollkommen, Jesus war perfekt und er ist für uns gestorben. Und das macht uns zu Kindern Gottes. Ja, so verrückt wie es war, dass Israel Volk Gottes war, so verrückt ist es, dass wir das Recht haben. Wir sind klein wie Bakterien aus Gottes Perspektive. Ja, wenn er nicht Gott wäre, würde er uns nicht mal sehen, so klein und unbedeutend sind wir auf diesem Planeten. Zoom einfach mal 5 Kilometer raus und du siehst nichts mehr von uns und wer wir sind und was wir machen. Aber Gott hat sich entschieden, uns zu leben und uns anzunehmen. Und vielleicht bist du zum ersten Mal hier und hast davon noch nie gehört oder du warst schon öfter hier und hast davon gehört und das macht gerade was in dir, das wühlt dich vielleicht auf und du merkst gerade, boah, irgendwie ist da was in mir, so ich will das auch. Ich glaube, ich brauche das auch. Die gute Botschaft ist, ja, Jesus sagt, bitte geht hin und erklärt das den Leuten, erzählt das den Leuten. Gott will jeden Menschen retten und wenn du möchtest, kannst du das heute haben. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen, du kannst das nachsprechen und kannst das annehmen, das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und damit wieder dem Anspruch Gottes genügen und in seine Gegenwart kommen, mit ihm erleben, was er für dein Leben Großes geplant hat. Ja? Vielleicht will Gott deinen Erfolg gebrauchen, vielleicht will er deinen Misserfolg gebrauchen, um daraus was richtig Gutes zu machen. Aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Und lass uns einfach mal alle zusammen die Augen schließen und alle, die schon länger hier sind, so betet einfach mal mit, damit das jetzt für keinen komisch ist. Und sprecht mir einfach nach. Gott, ich glaube, dass du existierst. Ich habe erkannt, dass ich nichts tun kann, um deinem Anspruch zu genügen. Ich nehme an, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ich ordne mich und mein Leben dir unter. Sei du der Gott meines Lebens. Amen. Und wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, wir wollen dir mit einem Applaus zeigen, wir freuen uns voll für dich. Ja? Das ist so cool, weil wir glauben, dass nichts das Potenzial hat, dein Leben so krass zu verändern wie das. Und ganz, ganz viele hier haben das erlebt und deswegen herzlichen Glückwunsch. Und wirklich, wenn das deine Herzenshaltung ist und du hast es mitgebetet, Gott hat das im Himmel gehört. Gott nimmt es an und du bist ab diesem Zeitpunkt Teil seiner Familie, ein Kind Gottes, des Königs aller Könige. Du bist Prinz oder Prinzessin. Ja? Und es ist egal, wie du dich fühlst, es ist egal, das ist der Fakt, der jetzt über deinem Leben steht. Ja? Und Gott wird dir helfen und dich begleiten, alles andere in deinem Leben dem anzupassen. Und Jesus hat gesagt, dieses Abendmahl feiert das, so oft ihr euch trefft. Und das wollen wir heute machen. Und ihr könnt warum Platz habt ihr diese kleinen Fläschchen gefunden und die Kekse, ihr könnt das Brot mal aufmachen und jetzt nehmen und ich möchte einfach nochmal beten und dann nehmen wir das Abendmahl noch zusammen. Vater, es ist mir so eine Ehre, hier stehen zu dürfen, das teilen zu dürfen, was du mir offenbart hast, was du mir gezeigt hast und ich weiß, alles, was in irgendeiner Weise positiv ist in meinem Leben, verdanke ich zu 1000% dir. Und ich bin dir so dankbar und ich liebe dich dafür. Und ich danke dir, dass wir dir so wichtig waren, dass du gesagt hast, ich gebe meine Gottheit auf und werde Mensch. Und lasse mich foltern und sterbe, um dieses Elend zu beenden, um die Menschen zu retten. Danke, danke, danke. Und ich danke dir, dass du deinen Körper gegeben hast, dein Leben aufgegeben hast, ganz für uns investiert hast, damit wir gerettet werden können. Amen. So, Jesu Leib für euch gebrochen, nehmt das Brot gerne. Und Jesus sagt genauso, dass mein Blut wurde vergossen und daran sollen wir denken, wenn wir diesen Traubensaft trinken. Er sagt, ich habe alles gegeben. Ich habe alles getan, damit du wieder deinem Zweck entsprechen kannst, damit du in meine Gegenwart kommen kannst, damit du heilig, vollkommen und gerecht sein kannst. Ja, und jetzt lass uns den Saft nehmen. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen für dieses Opfer. Alles, was wir sind, sind wir wegen dir. Und das ist ein Riesengrund zu feiern. Und dafür danke ich dir. Im Namen Jesu Christi.
Amen. Hey, lass uns Peter nochmal einen Applaus geben. Vielen Dank, Peter, für diese unglaublich ermutigende und starke Predigt.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.